Ja, herzlich willkommen im Museumskino. Ihr kennt bestimmt alle solche Serien oder Fernsehserien wie CSI Miami oder es gibt auch im deutschen Fernsehen, wo dann irgendwelche Ermittler ganz tief reinzoomen in das Bild und es sich trotzdem, trotz anfänglich ganz, ganz, ganz schlechter Auflösung, trotzdem noch ein Detail erkennen lässt, ein Gesicht, eine Telefonnummer oder ein beliebiges Detail. Und ob sowas überhaupt möglich ist oder was vielleicht dort die Grenzen oder die Möglichkeiten solcher Systeme oder was das überhaupt ist und ob es geht, das wird uns Wose heute erklären. Viel Spaß beim Vortrag. Ja, die Technik oder die Thematik ist ja auch ziemlich aktuell durch manche Vorkommnisse und Begebenheiten. Viel Spaß mit Wose.
Okay, danke. Genau, do we have an image enhancer that can bitmap? Das so, was? Was soll das denn bitte bedeuten? Und wer die Referenz nicht kennt, und ich dachte mir, da wir ja eh im Kino sind, schauen wir uns einen kleinen Film an dazu. Geht noch ganz kurz. Ton vielleicht noch.
There, freeze that. Can you clear that up any?
That's as good as it gets. Lauter.
Got an image enhancer that can bitmap?
What's that?
Could do it.
Bitmap. Bitmap. You mean an enlargement?
Now vector in on that guy by the back wheel.
Okay, boss.
Yeah. All right, lock on and enlarge the Z-axis.
And enhance the X and Y. Now we're cooking, all right. Okay.
Is that who I think it is?
Gotcha.
Enlarge that again, would you?
Magic fingers, do your stuff.
It is O'Malley.
Okay.
Call the police.
Das war also ein Ausschnitt aus MacGyver aus einer Folge von 1988. Da hat er also einen Image-Enhancer genutzt, der irgendwie bitmappen kann. Das gleiche sieht man fast in jeder Folge von CSI Miami.
This is the vacation shot that gives us something to work with.
The tourist was taking a picture of this girl. So, enlarging the reflection in her eye. I'm gonna slide the image over.
There's our victim. Upper right.
Ja, also nur damit ihr wisst, um was es eigentlich geht. Und wir wollen halt heute mal klären, ist das irgendwie möglich? Geht das? Und dazu schauen wir uns das Beispiel, also vielleicht nochmal kurz eine Übersicht. Die Idee, irgendwie aus einem Foto oder aus einem digitalen Bild mehr Informationen rauszuholen, die eigentlich jetzt auf den ersten Blick erkennbar sind, die gibt es schon lang. Das zeitigste, was ich gefunden habe jetzt als Film, war Call Northside 777 von 1948. Dort wird aber tatsächlich noch ein Fotonegativ, ich glaube viermal insgesamt, um das Hundertfache vergrößert, um dann zum Schluss ein Datum auf einer Zeitung zu erkennen. Das erste Mal, dass bei dieser Vergrößerung von Fotos ein Computer involviert war, war bei Blade Runner von 1982. Und dann findet man ab dem Zeitpunkt eigentlich durch die Bank allerlei Beispiele. In Star Trek zum Beispiel MacGyver, CSI Miami haben wir gerade gesehen, Battlestar Galactica, die Liste ist endlos. Aber wir schauen uns das Beispiel aus CSI Miami nochmal an. Das ist also das Ausgangsbild, oder zumindest das, was auf dem Bildschirm dargestellt wurde. Ja, man kann die Pixel zählen, große Blöcke. Das ist der zweite Schritt, das sieht schon ja, deutlich besser aus. Wir zoomen dann rein an das Auge. Das ist die Reflexion, die man dann zum Schluss sieht. Noch. Oh, sieht man das überhaupt? Hm. Gut. Ist das erkennbar? Ich weiß nicht. Können wir das Licht hier vorne vielleicht aus? Geht das? Ich glaube, so sieht man ein bisschen wenig. Ich kann mal eins versuchen. Okay, also es ist ein Auge. Der nächste Schritt ist ziemlich groß, also aus dem Auge wird dann schon die Reflexion extrahiert, die dann wieder so groß ist wie der ganze Bildschirm. Und das wird dann gespiegelt, weil es ist auch eine sehr komplizierte Rechenoperation, die da durchgeführt werden muss. Und zum Schluss wird auf die relevante Person gezoomt. Geht das? Klar, kein Problem. Allerdings müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Zum einen brauchen wir etwa eine 40-Megapixel-Kamera, um die Auflösung, das Fotomotiv entsprechend auflösen zu können. Weil das, was wir, und wir gehen dann davon aus, dass das Bild, was wir am Anfang gesehen haben, mit den großen Pixeln, mit den großen Blöcken, dass das eigentlich nur eine Anzeige war, aber nicht die tatsächlichen Rohdaten. Und die zweite Bedingung ist, dass vermutlich neben dem Fotomotiv eine Atombombe explodiert sein muss, weil die Beleuchtung extrem gut war, die man dann noch eine Reflexion gesehen hat. Man braucht also einen sehr starken Lichtblitz. Ich habe jetzt mal eine Atombombe als Beispiel genommen. Aber, dass das geht, hat Jenkins und Kerr in einem Paper von 2013 gezeigt. Die haben also, auf links sieht man das eigentliche Fotomotiv. Und das wurde mit einer 39-Megapixel-Kamera aufgenommen. Die Vergrößerung bei B in der Mitte ist also das Auge des Fotomotivs, das rote Kästchen, was man links sieht. Und man sieht dort, man kann erkennen, dass dort Personen sind. Und eine Person ist mit einem grünen Rechteck umrandet. Und die Vergrößerung sehen wir dann rechts bei C nochmal. Sehr unscharf, sehr verschwommen. Die realen Pixel dieses Bildes sind etwa so um die 20 mal, sagen wir 30, so ganz grob. Ist aber vergrößert worden und zwischen den Pixeln wurde interpoliert, damit man das so groß darstellen kann. Und deshalb sieht das so verschwommen aus. Aber das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Das war der Setup, das Setup von dem Fotoshooting. Man sieht also vier Blitzlichter, die die Szene gut ausleuchten. Man hat quasi den Fotografen in der Mitte mit seiner 39-Megapixel-Kamera und ringsrum stehen die Personen, um die es eigentlich geht, weil deren Reflexion wird im Auge des Fotomotivs dann sichtbar gemacht. Und wir können es jetzt kurz nochmal anschauen zurück, wenn wir uns also diese Helligkeit im Auge nochmal anschauen. Das ist jetzt nicht so, wie man das bei dem Ausschnitt von CSI Miami gesehen hat. Darum meine These, es muss wesentlich mehr Licht gewesen sein. Aber gucken wir uns das Bild nochmal genauer an, jetzt an dem Beispiel. Ganz links, dieses kleine Kästchen, was ihr wahrscheinlich nicht erkennen könnt, dass da überhaupt was drin ist, das ist das Bild in der realen Auflösung, so wie es aufgenommen wurde. Die erste Vergrößerung, da wurde linear interpoliert, das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Man sieht also wieder so Kästchen, die einen Pixel darstellen. In der Mitte wurde es mit einem anderen Verfahren interpoliert, es ist also mehr verschwommen geworden und das Bild C zeigt ein bisschen heller das Bild, da wurde einfach nur noch ein Weißabgleich gemacht. Digital, Nachbearbeitung in einem Bildverarbeitungsprogramm, aber nichts Kompliziertes. Und das ist quasi das, was wir zurzeit erreichen können, mit so einer 40-Megapixel-Kamera zum Beispiel. Wie sah das also bei CSI Miami aus? War unser Setup. Also wir haben diese ganzen Personen, die irgendwie rumstehen. Das Fotomotiv ist oben, in der Mitte sind zwei Personen. Und wir brauchen natürlich unsere 40-Megapixel-Kamera. Vermutlich brauchen wir ein bisschen mehr. Eher sowas um die 100 oder 150 Megapixel, aber das ist auch, also ist nichts, was man jetzt heutzutage aus der Hosentasche zieht, aber es ist möglich, technisch. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Beleuchtung. Ihr habt gesehen, dass die Helligkeit, der Kontrast ein bisschen unterschiedlich war zwischen dem, was man im Fernsehen gesehen hat und eben in dem Paper. Und naja, an der Stelle vielleicht noch ein Gamma-Filter, damit die Kamera nicht kaputt geht. hier nochmal direkt im Vergleich. Oben hat man also die Reflexion im Auge bei CSI Miami und unten die einzelnen Personen extrahiert aus der Reflexion bei dem Setup, was wir vorhin gesehen haben. Ist also alles sehr verschwommen. Die Bilder wurden, wie gesagt, nochmal vergrößert. Zwischen den Pixeln wurde interpoliert. Unten wurde zwar dann ein Weißabgleich durchgeführt, weil die an sich zu dunkel waren. Also da hat man eigentlich jetzt von uns Menschen das relativ schlecht erkannt, die einzelnen Kontrastunterschiede. Okay. Kurz zum Interpolieren. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man also ein Bild hat, was sagen wir mal 16x16 Pixel groß ist. Hier sind es jetzt 8, also 8x8. Und wir vergrößern das, müssen wir die Lücken, die zwischen den Pixeln entstehen, irgendwie füllen. Das ist das einfachste und schnellste Verfahren, Nearest Neighbor. Da wird einfach nur geguckt, man nimmt die Lücke und welcher Pixel ist am nächsten und den Farbwert nehme ich. Es entsteht also zum Schluss so einen, solche Blöcke, die aneinandergereiht werden und die dann wieder als Pixel erkennbar sind, obwohl sie eigentlich aus vielen Pixeln bestehen. Es gibt noch weitere Verfahren, um das quasi ein bisschen für uns Menschen zumindest besser darzustellen. Man kann bilinear interpolieren. Da kennt man aber schon, da entstehen so ein paar, so ein paar Linienmuster, die sich wiederholen. Und wenn man das in einem Bild sieht, wo sehr stark reingezoomt wurde, erkennt man eben wieder, dass das nicht das reale Bildmaterial ist oder die reale Auflösung, sondern dass dort interpoliert wurde. Am häufigsten, jetzt, also überall da, wo eigentlich Zeit keine Rolle spielt, nutzt man die bikubische Interpolation. Dann nimmt man einfach noch mehr Pixel her, um die Zwischenräume zu berechnen und es sieht noch ein bisschen natürlicher aus. Hier nochmal kurz im Vergleich zueinander. Und eben der dritte Fall, das ist das, was mit den Bildern gemacht wurde, die wir aus dem Paper gesehen haben. Die wurden also aufgezogen und die Lücken wurden bikubisch interpoliert. So, geht's denn besser? Da kommt der Begriff Super Resolution da bin ich jetzt quasi da gelandet. Was verbirgt sich dahinter eigentlich? Mir war der Begriff vielleicht vor einem Jahr noch nicht bekannt, wobei es den eigentlich schon länger gibt. Man versucht dort diese Lücken, die zwischen den Pixeln entstehen, nicht durch Interpolation mit den Nachbarpixeln füllen, sondern eben diese Informationen, die dazwischen fehlen, neu zu generieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier mal ein Beispiel aus einem Algorithmus, der funktioniert prinzipiell so, dass man nimmt sich den Pixel und schaut, macht den groß, wie viel Fläche nimmt er ein und wie kann ich die Fläche mit anderen Teilen des Bildes füllen, sodass es wieder stimmig ist. Das ist alles ein bisschen komplizierter intern, aber so vom Prinzip her kann man sich's vorstellen. Man kann es auch selber ausprobieren, indem man zum Beispiel ein Dreieck auf ein Blatt Papier malt, das Blatt Papier beliebig oft kopiert, weil Bildinhalte können wir digital beliebig oft kopieren, die Ecken abschneidet und sich dann aus den Linien, die übrig bleiben, ein größeres Dreieck zusammenbastelt von den einzelnen Kopien. So ähnlich funktioniert das hier in diesem Algorithmus. Man sieht also links oben, das ist das Originalbild, eine Originalauflösung. Links unten haben wir das Bild interpoliert mit Nearest Neighbor, wo wir die Pixel wieder sehen können. Und rechts wurde der Algorithmus angewendet, um glatte Kanten zu erzeugen. Das ist schon mal ganz gut. Das funktioniert besonders gut bei guten Kontrasten und scharfen Kanten, wie man es hier zum Beispiel sieht. Für unseren Fall, dass wir dort Gesichter quasi rekonstruieren wollen, ist das eher ungeeignet. Man sieht das auch hier zum Beispiel, also links oben wieder das Original, links Nearest Neighbor interpoliert und rechts erkennt man, in der unteren Zeile entstehen schon so ein paar Artefakte. Aber wir sind auch wieder, wir haben guten Kontrast, wir haben scharfe Kanten, das ist eigentlich auch noch ein Optimalfall. Gut. Die Frage ist jetzt, was macht denn unser Gehirn anders? Weil wir haben ja relativ wenig Informationen in dem Bild. Das sind auch sowas um die 20 mal 30 Pixel etwa, vielleicht ein bisschen weniger. Wir wissen, wer das ist. Wir haben dazu ein hochauflösenderes Bild im Kopf. Wir können uns das vorstellen. Was funktioniert? Wie funktioniert da unser Gehirn? Wie macht das das? Wir wissen auch, wer das ist. Sollten wir zumindest. Wir haben also relativ wenig Informationen im Bild drin, aber können trotzdem die Informationen im Gehirn selbst rekonstruieren und uns das Bild vorstellen. Ein gutes Beispiel ist auch, na gut, das sowieso, ne? Also wir haben, ihr wisst, wer es ist oder was es ist.
Wer ist das?
Das ist auch noch ein gutes Beispiel. Wenn ihr das Originalbild kennt, habt ihr das wieder im Kopf, wenn ihr dieses Bild seht. Und ihr wisst, dass dort Albert Einstein seine Zunge rausstreckt. das ist auf dem Bild für jemanden, der das Originalbild nicht kennt, nicht unbedingt sofort erkennbar. Aber wir wissen das und wir rufen automatisch dieses Bild ab im Gehirn. Manchmal braucht man auch gar keine Pixel, sondern es reicht ein Schatten von jemandem. Den kennt ihr vielleicht auch. Das bringt uns zu dem Thema neurale Netze, weil das ist ein Versuch, so wie unser Gehirn arbeitet oder zumindest so wie wir denken, dass unser Gehirn arbeitet, ein Modell zu bauen, was dieses nachempfindet. Und wenn man das jetzt so annimmt, wir können uns quasi aus wenigen Informationen ein Bild generieren im Kopf und uns das vorstellen. Vielleicht können wir das ja auch einem Computer beibringen. Das obligatorische Bild, wenn es um neurale Netze geht, von einem Neuron. Wir schauen uns erstmal das Bild an. Wir haben rechts oben quasi die Eingänge. Das sind quasi die Ausgänge von verschiedenen anderen Nervenzellen, die sich dort anknüpfen und Informationen eingeben in das Neuron. Die Nervenzelle berechnet dann irgendwas und gibt es über den langen Strang nach unten an viele andere Neuronen weiter. So funktioniert das prinzipiell. Man hat also ein Netz aus vielen Neuronen und die verarbeiten Reize und Informationen, senden die an andere weiter und zum Schluss entsteht eben ein Gedanke oder werden Bilder vom Augen oder die Sensoren vom Augen verarbeitet. Das ist wie gesagt ein Modell von der Arbeitsweise unseres Gehirns, also zumindest ganz von Teilen davon und sehr abstrahiert. Die Anfänge von neuralen Netzen, die reichen bis in den 40er Jahren zurück. Dort wurde quasi die mathematische Grundlage dafür geschaffen. Rechner hatte man dafür noch nicht, die leistungsstark genug waren, um das irgendwie auch zu implementieren und zu berechnen. Das wurde dann aber relativ schnell umgesetzt, und als es soweit war. Aber man hat festgestellt, man bräuchte eigentlich viel mehr Rechenleistung, um das irgendwie sinnvoll nutzen zu können. Und dann lag das erstmal ein bisschen auf Eis. Die Idee ist, wie gesagt, schon alt, aber es war so in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, wo das nochmal einen Schwung bekommen hat, das Thema. Und jetzt gerade kürzlich, also in den letzten 5 bis 10 Jahren, ist das eigentlich, ja, der Renner. So ein neurales Netz ist an sich eine Blackbox. Das ist für jemanden, der programmiert, eine ziemlich große Umstellung, weil normalerweise programmiert man seinen Algorithmus und kann danach Schritt für Schritt nachvollziehen, wie dieser arbeitet. Das geht beim neuralen Netz auch, aber wenn man ein neurales Netz programmiert hat, dann tut es erstmal noch nichts, also zumindest nichts Sinnvolles, weil man neurale Netze erstmal trainieren muss. Das muss erstmal lernen, irgendwas zu tun. Das ist also so ein bisschen, man kann ein neurales Netz für verschiedene Sachen nehmen und je nachdem, wie es trainiert wurde, macht es eben das eine oder das andere. Also trainieren ist ja ganz wichtig. Nachdem man fertig programmiert hat, tut es erstmal noch nichts. Und da es eben eine Blackbox ist, ist es dann auch ganz schwer, nachdem man quasi Millionen von Datensätzen dem neuralen Netz gefüttert hat, dann nachzuvollziehen, wenn was nicht funktioniert, was da falsch gelaufen ist. So kann das zum Beispiel aussehen. Ein einfaches neurales Netz mit einem Hidden Layer. Man hat also ganz links die Eingänge, also Informationen, die von Sensoren kommen können, oder das können auch Pixelwerte eines Bildes sein. Dann passiert in der Mitte, in dem Hidden Layer, irgendwas, je nachdem, wie es angelernt wurde. Und wir bekommen eine Ausgabe von dem neuralen Netz. Das kann man zum Beispiel nutzen, indem man dem neuralen Netz ganz viele Katzen- und Hundebilder füttert. Und dann lernt das von sich aus, ohne dass man ihm gesagt hat, dass es das tun soll, was ein Katzenbild ist und was ein Hundebild ist. Lernen funktioniert vom Prinzip her so, wir geben ihm, also ein Beispiel für Supervised Learning ist, wir geben ihm ein Katzenbild und sagen ihm, dass es eine Katze ist. Und das machen wir Tausende, Hunderttausende bis eine Millionen Mal oder mehr. Und natürlich auch Hundebilder dazu und dann kann es zwischen Katzen und Hunden unterscheiden. Wenn ich dem neuralen Netz dann ein Bild von einem Helikopter gebe, wird er damit nicht viel anfangen können. Das Netz wird versuchen, rauszufinden, zu wie viel Prozent ist das eine Katze und zu wie viel Prozent ist das ein Hund. Und es wird uns auch die Ausgabe geben, ohne zu wissen, dass es jetzt eigentlich ein Hubschrauber war. Falls ihr damit irgendwie mal rumspielen wollt, weil euch neurale Netze irgendwie neu sind und ihr eigentlich nicht so richtig eine Idee habt, wie das tatsächlich funktioniert, ohne dass ihr jetzt was programmieren müsst, schaut mal auf den Link. Da könnt ihr euch quasi ein neurales Netz zusammenklickern und verschiedene Klassifizierungsprobleme lösen. Man kann da viel Zeit verschwenden, indem man einfach nur rumspielt und versucht, die Probleme, die dort oder die Datensätze, die dort sind, zu lernen und eben dann auch anzuwenden. 1991 hat Pomalo so ein bisschen einen Grundstein gelegt für autonome Fahrzeuge. Er hat ein Militärfahrzeug gehabt, ein Humvee, hat dort eine Kamera drauf gebaut und hat dem neuralen Netz, was er dazu programmiert hat, quasi als Eingabe einen Teil von dem Kamerabild gegeben. Das ist quasi das Bild unten. Also man hat hier diese kleinen Rechtecke, eigentlich sind es nur diese Ausschnitte. Und hat als Ausgabe quasi die Position des Lenkrads erwartet. Das lief so ab, dass er dort, wenn er da seine Runde gedreht hat mit seinem Humvee, die ersten paar Minuten das Netz wieder trainiert hat oder weiter trainiert hat. Und dann hat das Netz übernommen und das Lenkrad bedient. Es ging auch alles ziemlich gut, bis er eines Tages über eine Brücke fahren wollte. Er ist auf die Brücke draufgefahren und dann plötzlich hat das neurale Netz entschieden, scharf nach rechts einzuschlagen. Er konnte das dann Lenkrad quasi wieder selbst in die Hand nehmen und es ist kein Unfall passiert. Aber er hat dann fast eine Odyssee begonnen, um rauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Und dabei war der Grund eigentlich relativ trivial. Die Strecken, die er zum Lernen abgefahren hat, hatten alle einen Grünstreifen am Rand der Fahrbahn. Eine Brücke hatte das nicht. Deshalb war das neurale Netz verwirrt und hat entschieden, da ist Straße, da muss ich hinfahren. Das ist also ein Beispiel, dass es relativ schwierig ist, im Nachgang, nachdem man ein Netz trainiert hat, herauszufinden, was dort eigentlich schiefgegangen ist. Das war ein Beispiel für ein normales neurales Netz. Dann gibt es neuerdings so ein Buzzword, ein Deep Neural Net. Der einzige Unterschied zwischen dem normalen neuralen Netz, was wir am Anfang hatten, und dem Deep Neural Netz ist, dass wir dort mehrere Hidden Layer haben. Also wir haben mehrere Layer in der Blackbox, mehrere Layer von Neuronen, die miteinander verbunden sind. Das macht es noch komplizierter, das Ding zu debuggen, aber ermöglicht auch das Lösen von Aufgaben, die mit einem Hidden Layer nicht möglich gewesen wären. Ihr könnt mal versuchen, den Link, den ich vorhin gepostet hatte, von dem Playground bei TensorFlow, da gibt es einen Datensatz, das ist so eine Spirale. Wenn ihr es schafft, dort mit einem Hidden Layer das Datensatz anzufinden, dann ist irgendwas schiefgelaufen, weil ihr braucht mindestens zwei. Aber ihr könnt das mal probieren und seht dann auch, dass es mit einem Hidden Layer nicht funktioniert. Und was in so einem Hidden Layer eigentlich passiert ist, dass durch die Informationen, die in das neurale Netz gegeben werden, die einzelnen Neuronen dort verschiedene Eigenschaften der Eingangsdaten lernen. Also ein Neuron kann sich zum Beispiel auf Kanten spezialisieren. Das ist aber unabhängig, also das passiert ohne Einfluss von außen. Das passiert eben durch die internen Strukturen vom neuralen Netz. Wenn man jetzt Bilder reingibt, könnte ein Neuron sich um die Farbverteilung im Bild spezialisieren. Und aus diesen Informationen entstehen dann im ersten Hidden Layer quasi neue Eingangswerte für den zweiten Hidden Layer. Innerhalb eines Layers sind die Neuronen nie verbunden. Es geht immer von einem Layer zum nächsten. Es gibt noch kompliziertere neurale Netze, aber wir bleiben mal dabei. Das bringt mich zu einem Begriff, den ich mir so ein bisschen selber ausgedacht habe, weil ich den nirgendwo in der Literatur gefunden habe, aber es trifft es, glaube ich, ganz gut. Generatornetze. Wir hatten vorhin das Beispiel, dass wir dem neuralen Netz Katzen- und Hundebilder füttern und er macht dann eine Klassifizierung, ist es eine Katze, ist es ein Hund. Unter einem Generatornetz verstehe ich, dass nach dem Prozessieren durch das neurale Netz neue Informationen entstehen, die eben generiert werden durch das neurale Netz. Um dann Einstieg zu kriegen, sei das Deep Dream Projekt erwähnt. Kennt das jemand? Ich denke schon, oder? Ein paar, ja. Das ist also ein Projekt von Google und sie haben ein großes neurales Netz, haben dort viele Bilder reingefüttert und wollen damit herausfinden, was in so einem neuralen Netz passiert. Und man kann dort, anstatt das Ergebnisbild sich anzuschauen, auf einen dieser Hidden Layer optimieren. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Man sieht also hier nach relativ wenig Iterationen durch dieses neurale Netz, dass sich so Strukturen abbilden, bei dem Wolkenbild, das sind quasi die Informationen, die das neurale Netz in einem bestimmten Hidden Layer generiert und dort dann an den nächsten weiterleitet. Wenn man einen anderen Layer nimmt, sieht das zum Beispiel so aus. Das sieht so ein bisschen, aus wie Türme oder sowas. Und wenn man es übertreibt, und das war eigentlich das Ziel von DeepDream, dass man die Bilder tatsächlich sehr oft durch dieses neurale Netz jagt, um eben diese einzelnen Features, die dort entstehen, besonders hervorzuheben, dann hat das Bild eigentlich gar nichts mehr mit dem Wolkenbild zu tun, aber es ist immer noch daraus entstanden. Und man sieht eigentlich, ja, man weiß nicht genau, was der Rechner genommen hat. das ist tatsächlich, nachdem die ersten Bilder von Google Dream dort durchs Internet gegangen sind, kam aus vielen Bereichen so da war schlechter LSD-Trip. Das kann tatsächlich eine Verbindung da geben, weil wir haben ja quasi versucht, mit dem neuralen Netz unsere visuelle Wahrnehmung nachzubilden. Und LSD setzt auch ein bisschen an diesem Punkt an. Deshalb sind wir da vielleicht auf dem richtigen Weg, um unser Gehirn da ein bisschen nachzubilden, was jetzt die Bilderkennung angeht. Aber das ist noch nicht untersucht. Da wird es, denke ich, in den nächsten Jahren bestimmt ein paar Paper dazu geben. Aber so kann es, wie gesagt, aussehen. Das hat also nichts mehr mit dem ursprünglichen Bild zu tun. Es sieht sehr skurril aus, sehr bunt. Und anstatt quasi das neurale Netz so vor sich hin prozessieren zu lassen, kann man das gleiche Verfahren nutzen, um, neurale Netze miteinander zu verbinden. Man kann quasi ein Bild nehmen, damit ein neurales Netz lernen, dann die interessanten Neuronen bzw. Layer abkoppeln und in ein anderes Netz geben, wo man ein anderes Bild reinsteckt. Und was passiert ist, dass man quasi Kombinationen von verschiedenen Bildeigenschaften durchführen kann. Klingt alles viel komplizierter, als es ist. Wir könnten zum Beispiel ein Bild nehmen von einer technischen Sammlung in Dresden. Das ist unser Bild, was wir bearbeiten wollen, und nehmen als Bild, was wir dem neuralen Netz geben, um quasi Informationen zu extrahieren, die Sternnacht. Und das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus. Das hat also ein neurales Netz generiert, hat den Stil quasi von dem zweiten Bild in das erste Bild übernommen und neu generiert. Ich habe mal noch ein Beispiel von Mr. Poole. Ich habe mir davon ein bisschen mehr erhofft, aber da ist noch Optimierungsbedarf. Das hängt vermutlich relativ stark mit der Größe der Person und der Position im Bild an, aber das kriegt man noch besser hin, da bin ich noch dran. Wie gesagt, aber das ist so Informationen generieren durch neurale Netze. So, jetzt haben wir hatten Super Resolution geklärt, wir haben ein bisschen geklärt, was Deep Learning ist, also ein neurales Netz mit vielen Hidden Layern. Können wir das irgendwie verbinden? Und kurz bevor die Deadline für die Datenspuren war, um quasi Talks einzureichen, bin ich über diese Person gestoßen, David Garcia. Das ist, ich nenne mal GPU-Held, also die Hälfte von euch wird wahrscheinlich ein Telefon in der Tasche haben, auf dem eine GPU, also ein Grafikprozessor ist, wo er seine Finger irgendwie mit im Spiel hatte. Er kümmert sich also um GPU-Architektur und Gerätetreiber. Ich habe ihn nicht vorher gekannt, aber er hat irgendwie ein paar Milliarden Geräte mit seiner Arbeit, die gerade auf dem Markt sind. Und am 27. August hat er sein erstes Git-Repository auf GitHub erstellt und dort seinen ersten Commit gemacht. Und was er getan hat, ist ein neurales Netz trainiert oder zumindest das Framework erstmal dafür bereitgestellt, um neurale Netze zu trainieren, die aus einem Bild, was 16x16 Pixel groß ist, ein Bild zu machen, was 64x64 Pixel groß ist. Ohne dazwischen zu interpolieren, also beziehungsweise das Interpolieren übernimmt das neurale Netz. Welche Daten er genommen hat, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ich denke, wir sollten das mal anwenden. Zuerst müssen wir das neurale Netz trainieren. Er hat TensorFlow genutzt. Das hat ein ziemlich gutes Python-Interface. Das C++-Interface von TensorFlow ist sehr schlecht dokumentiert, leider. Das sind so die Werkzeuge, die wir brauchen. Als Dataset hat er ein relativ bekanntes genommen. Das sind ca. 200.000 Bilder von berühmten Persönlichkeiten, die jemand mal zusammengestellt hat, ausgerichtet hat, also dass die Augen alle auf einer Linie liegen, dass die Köpfe gleich groß sind und dass da quasi Daten, die nicht zum Gesicht gehören und nicht zum Kopf gehören, rausgefiltert werden. Wie gesagt, 200.000 Bilder. Er hat das dann genutzt, er hat das quasi aufgeteilt, und macht man eigentlich meistens so, wenn man neurale Netze trainiert, dass man aus seinem Datensatz ein Trainingsset erzeugt, das größere, mit dem man das Netz trainiert, und dann unabhängig davon ein Testset, mit dem man prüft, ob das neurale Netz tatsächlich das macht, was man erwartet. Weil wenn man alle Daten direkt an das neurale Netz füttert, dann hat das ja das Bild schon mal gesehen. Und man will es eigentlich testen mit Bildern, die das Netz noch nicht gesehen hat. Okay. Ich habe das mal gemacht. Ich habe 9 Stunden auf einer NVIDIA 970 GTX gerechnet, habe das Netz also einfach trainieren lassen. Das sind ca. 160.000 Batches, also Durchläufe. Das entspricht etwa 12 Epochen. Epochen ist so ein Begriff aus im Zusammenhang mit neuralen Netzen, bedeutet eine Epoche quasi, wir haben den ganzen Datensatz einmal durch das neurale Netz gejagt und damit trainiert. Das wird in der Praxis nicht gemacht. Man nimmt eigentlich immer nur Stichproben und nutzt dann die Stochastik quasi, um die Trainingszeit zu verringern. Nichtsdestotrotz, das hat 9 Stunden gerechnet. Und hier ein paar Ergebnisse davon. Also was wir erstmal hier sehen, ist, also fehlen noch 2 Spalten. Ganz links ist dieses 16x16 Pixel Bild, von dem ich gesprochen habe, was das neurale Netz als Eingang bekommt. Die 2. Spalte ist bikubisch interpoliert, also was wir vorhin schon gesehen hatten, einfach vergrößert, so dass es die gleiche Größe hat, und dazwischen wird bikubisch interpoliert zwischen den Leerstellen, die dort entstehen. Sieht also wieder sehr verschwommen aus. Das ist das Originalbild aus dem Datensatz. Und das ist das, was das neurale Netz generiert hat. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh, was? Nee, das kann doch nicht sein. Ich war da sehr überrascht darüber. Das ist ein Bild, was das neurale Netz vorher nicht gesehen hat. Das ist also im Testset gelandet. Machen wir ein paar Werbeispiele. Also wieder das 16x16 Pixel Eingangsbild. Das ist das Originalbild. Das hat das neurale Netz gedacht. Das ist ein bisschen ein Sonderfall. Also hier sehen wir, also wir können zumindest ahnen, dass dort die Person eine Brille trägt. Das ist was, damit kommt das neurale Netz nicht ganz so gut klar, weil es wahrscheinlich nicht so viele Brillenträger gesehen hat. Das ist das Originalbild. Wir haben auch im Hintergrund hier rechts, na, so ein bisschen, sind das die Haare? Ich weiß es nicht. Das hat das neurale Netz draus gemacht. Also man sieht jetzt schon ein paar Artefakte, ist irgendwie nicht ganz so sauber wie die davor. Aber gut, das kann man sicherlich optimieren. Das sind, ist jetzt mal ein paar mehr Bilder einfach nur übereinander. Na gut, sieht man jetzt wahrscheinlich auf dem Beamer die Unterschiede nicht ganz so groß. Aber wie gesagt, 1. Spalte 16x16 Pixel, 2. Spalte das Originalbild aus dem Datensatz, und die 3. Spalte ist das, was das neurale Netz ausgespuckt hat. Während ich das Netz trainiert habe, wurde, ich weiß gar nicht, alle 200 Batches, glaube ich, ein Zwischenstand abgespeichert in Form von solchen Bildern. Und ich habe daraus mal ein kleines Video gebaut, damit man sieht, wie das neurale Netz tatsächlich lernt. Also am Anfang ist da noch relativ viel Bewegung drin. Und jetzt wird es langsam weniger. Und jetzt haben wir eigentlich schon den Punkt erreicht, wo wir quasi ein Minimum erreicht haben, wo es nicht besser werden kann mit dem Datensatz, den wir haben. Ich habe dazu noch ein bisschen weiter trainiert, aber ja, so bleiben wir eigentlich bei dem Stand stehen. Gut. Ja, was passiert jetzt? Das waren jetzt alles Bilder aus dem Datensatz, also aus dem Testset. Ich habe mir die vorher zur Seite gelegt und habe die dann im Nachgang ins neurale Netz gefüttert. Und jetzt dachte ich mir, ja, das ist ja noch nicht so richtig das, was wir wollen. Das sind alles optimale Bilder, die sind zugeschnitten, perfekt beleuchtet. Was passiert denn, wenn wir jetzt Bilder nehmen, die jetzt so umliegen. ja, die. Okay, also es ist anders. Es geht in die richtige Richtung, aber ja. Es hängt aber viel jetzt damit zusammen. Also ich habe da relativ viel Zeit investiert. Muss dazu sagen, die Funktion hatte das die Software, die Daniel bei GitHub hochgeladen hat, vorher noch nicht. Er hat das meiner Meinung nach bewusst rausgelassen, dass Leute dort einfach Bilder von sich selbst oder beliebige Bilder in das neurale Netz füttern kann. Man muss da ein bisschen was programmieren. Und ich habe da erst festgestellt, wie wichtig es ist, dass die Bilder, die man quasi ins neurale Netz füttert, dem zumindest den Eigenschaften vom Datensatz, den man genutzt hat, um das Netz zu trainieren, sehr ähnlich sein müssen. Also Kopfgröße, Position der Augen im Bild. Wenn der Kopf leicht schräg gehalten wird, ist das schon. Also hier geht's noch. Das sind gleich noch ein paar mehr Beispiele. Ist eben auch ein schönes Feature, weil eigentlich ist das neurale Netz irgendwie so ein kleiner Jungbrunnen. Ja, man sieht auch hier am Rand des Bildes. am Rand des Bildes, die Augenpartie ist na, nicht ganz so perfekt. Okay. Ich habe vorher schon versucht, irgendwelche lustigen Sachen mit Donald Trump zu machen, indem ich den neurales Netz fütter und bei Deep Dream zum Beispiel, aber das Netz wollte einfach nicht von Trump träumen. Hier ist allerdings was Interessantes passiert und deshalb habe ich es mal reingenommen. Bin ich der Einzige, der da ein bisschen Putin mit drin sieht? Okay. Aber lass uns mal zurückkommen zu dem Paper von Jenkins und Quirn. Ich habe ja Folgendes gemacht. Ich habe, also wie gesagt, keine perfekte Ausgangsposition. Ich habe das linke Bild genommen, was hier relativ dunkel erscheint. Das ist auch dunkel. Habe das quasi jetzt nur noch mal auf die Größe angepasst, dass das neurale Netz damit arbeiten kann. Deshalb sieht das Originalbild, was sonst relativ klar war, hier verschwommen aus. Das wurde runterskaliert. Dabei ist dieses 16x16 Pixelbild entstanden. Und das hat das neurale Netz rausgespuckt. Nun wissen wir nicht, wie der Typ tatsächlich aussieht. Also zumindest zum Zeitpunkt des Fototermins in dem Studio. Aber in dem Paper ist auch dieses Bild zu sehen. Das ist allerdings 9 Monate vorher aufgenommen. Es sieht ein bisschen aus, als hat er einen anderen Haarstil gehabt. Aber das ist das, was quasi jetzt mit neuralen Netzen möglich ist. Aber es birgt auch ein paar Gefahren. Ja, was ist das eigentlich? Ist das real, was wir da gesehen haben? Oder also das neurale Netz kann natürlich nur die Informationen anwenden, die es quasi gelernt bekommen hat mit dem Datensatz, den wir zum Trainieren genutzt haben. Und es zeigt eine mögliche Realität, aber das ist quasi nur aus Sicht des neuralen Netzes. Und das ist eine sehr begrenzte Sicht. Die Bilder sehen für uns relativ plausibel aus. Also zumindest, wenn man jetzt die Bilder vom originalen Datensatz hernimmt, das sieht schon nach einem Gesicht aus, wo man bei manchen Bildern zweimal hingucken muss, um zu entscheiden, ist das in einem künstlich generiert ist oder ist das ein Foto? Das ist auch sehr leicht zu beeinflussen. Ne? Also wie gesagt, es zielt ein bisschen darauf hinab, was ich jetzt erzähle, dass David auf GitHub quasi in Issues bekommen hat, also ich glaube 9 oder 10 Stück insgesamt. Und die Hälfte davon beschäftigt sich damit, ja, können wir das irgendwie für CCTV-Kameras einsetzen, um dort mehr Informationen rauszuholen. Das ist natürlich eine furchtbar schlechte Idee, weil das eben künstliche Bilder sind, die müssen nicht der Realität entsprechen. Und es ist auch sehr leicht zu beeinflussen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Überwachungskamera, auf der läuft diese Software und der Hersteller sagt mir das vielleicht gar nicht, weil er spuckt zum Schluss nur diese überarbeiteten und sehr hochauflösenden Bilder aus. Dann kann er natürlich, je nachdem, wie er das Netz dort trainiert hat, beeinflussen, wie die Bilder aussehen. Und das ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil wir wieder an dem Punkt sind, dass wir so einen Deep Neural Net debuggen müssten, um herauszufinden, was macht das eigentlich. Im Vergleich, also der Datensatz, den ich hatte, diese 200.000 Bilder, das sind etwa, ich glaube, 10.000 verschiedene Person, aber eben öfter aufgenommen, ist eigentlich winzig im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Google, Facebook oder Flickr zur Verfügung hätte. Na, also könnt ihr euch vorstellen, es sind viele Größenordnungen, was da an Material mehr zur Verfügung steht, um neurale Netze zu trainieren. Vor kurzem, ich glaube am Dienstag war es, ist bekannt geworden, dass das FBI so eine geheime Gesichtserkennungsdatenbank mit 117 Millionen Datensätzen aufgebaut hat. Wozu werden die wohl nutzen? Also und ein allgemeines Problem von neuralen Netzen ist eigentlich, dass wir nicht mehr das Problem lösen, sondern wir geben das Problem nur noch an einen Algorithmus weiter und er kümmert sich um die Lösung, ohne uns dann zu sagen, wie die Lösung tatsächlich ist. Er gibt uns nur das Ergebnis oder der Lösungsweg. Der ist quasi versteckt in der Blackbox und wir können da nur ganz schwer und mit viel Aufwand lernen und verstehen, wie der Lösungsweg eigentlich ist für ein bestimmtes Problem. Sei es jetzt Klassifizierung oder eben autonome Autos. Hier ist jetzt nochmal die Antwort von David auf die Frage, wie wäre es denn mit mit stadtweiter CCTV-Überwachung? Können wir das da anwenden? Und er sagt das eben auch, dass es eine schreckliche Idee ist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ja, da musst du vielleicht doch mal einen Vortrag drüber halten, weil er eben auch meint, dass eine Anzahl von Personen schon auf ihn zugegangen ist, um genau das gefragt hat. Wer diese Personen waren, hat er jetzt ja nicht erwähnt, aber da muss man natürlich ein Bewusstsein schaffen, dass man sowas als nicht als gegeben hinnehmen kann. Also diese hochauflösenden Bilder, die Generierung von Daten quasi aus dem Nichts, dass das nicht unbedingt real ist, sondern dass das künstlich erzeugt ist und dass das zum Beispiel nicht für die Verbrechensbekämpfung genutzt werden sollte. Also auf keinen Fall, weil das kann eben auch sein, dass ihr dass ein Bild von euch aussieht durch diesen Algorithmus wie von jemandem ganz anderem und ihr dann quasi verfolgt werdet. Mein Fork und die Folien vom Vortrag findet ihr hier. Das Repository ist relativ groß, weil ich habe den Checkpoint meines neuralen Netzes mit hochgeladen. Das heißt, wenn ihr keine Nvidia-Grafikkarte in der neueren Generation habt, weil die solltet ihr nutzen, wenn ihr ein neurales Netz trainieren wollt. Auf einer CPU habe das erst auf einer CPU gestartet, dachte, das wird schon nicht so lange dauern. Wir hätten die Datenspuren etwa um einen Monat verlegen müssen. Die Grafikkarte war um Faktor 500 schneller. Also das war erstaunlich. Aber rechnet es auf einer Grafikkarte, wenn ihr müsst. Ansonsten könnt ihr den Checkpoint von mir nutzen. Das ist quasi, was ich euch vorhin gezeigt habe. Mit dem bekommt ihr die gleichen Ergebnisse, die ich hier präsentiert habe. Das liegt alles mit in dem Repository. Das ist ein Untermodul und eine Branche, die heißt DS2016. Ich muss das alles noch ein bisschen aufräumen. Das ist alles relativ dirty zusammengehackt. Ihr kennt das ja. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Anmerkungen, ja.
Hallo, ich wollte fragen, ob bei der Datenbank von den Celebrities mehrere Personen halt öfters vorkamen?
Ja.
Oder waren da nur ein Bild davon?
Nee, das war also tatsächlich so, dass die Datenbank enthält etwa 200.000 Bilder und von 11 oder 10.000 verschiedenen Personen. Es gibt aber auch noch andere Datensätze. Das wäre eben auch mal interessant. Es gibt andere öffentlich verfügbare Datensätze von Personen, auch von anderen Bildern. Also wäre mal interessant, was passiert dann, wenn man dem neuralen Netz, so wie es jetzt hier quasi vorbereitet ist, Bilder von Bäumen geben. Keine Ahnung. Also einfach mal oder ganz andere Daten, zum Beispiel Audioaufnahmen. Also ich denke, man kann da noch relativ viel ansetzen und interessante Forschung auch in die Richtung betreiben.
Wie lief das dann? Also wurde jedes Pixel mit seinen Farbwerten an das neuronale Netz übergeben oder wurde dann nochmal gescannt in den 16x16 Pixeln?
Also der Feature-Vektor, quasi der Eingang für das neurale Netz, sind diese 16x16 Pixel. Was das neurale Netz dann intern damit macht, da kann ich dann gerade nicht so viel Auskunft geben, weil ich das noch nicht so tief durchdrungen habe. Ich habe mal das... Bitte? Ja. Also vielleicht noch ganz kurz, was eigentlich passiert. Der Datensatz enthält Bilder, die größer sind als diese 16x16 Pixel. Die sind aber schon richtig ausgerichtet, sodass man quasi eine Bounding Box um das Gesicht drumlegen kann. Die schneidet man aus. Dann wird das runterskaliert auf diese 16x16 Pixel und das wird dann an das neurale Netz gefüttert. Ja. Genau. Und das lernt eben, also es sind eigentlich zwei neurale Netze, die gegeneinander arbeiten. Das eine versucht eben diese Features von dem Bild, was es gerade bekommen hat, zu lernen und das andere, was dagegen arbeitet, also es wird versucht, ja, gleich das jetzt, das Ergebnis von dem neuralen Netz wird verglichen mit dem runterskalierten Originalbild. Also, nee, anders. Dann skaliert das Ergebnis des neuralen Netzes wieder auf 16x16 Pixel runter und das Originalbild auch auf 16x16 Pixel. Und der Fehler, den das neurale Netz quasi noch hat und den es dann auch zum Lernen nutzt, ist der Unterschied zwischen den beiden. Also wir rechnen eigentlich immer mit dieser 16x16 Matrix.
Oh, ich hätte mal zwei Fragen noch.
Ja.
Und zwar zum einen, wenn die das zur Verbrechensbekämpfung einsetzen wollen, bedeutet das ja, dass man Personen identifizieren will damit, halbwegs sicher. Das geht ja natürlich nicht, weil sozusagen die bekannte Person nicht da ist. Also wäre die Frage eins, wenn man einen Datensatz von, oder sage ich mal einen halbwegs großen Datensatz von allen Personen hätte, würde das Ergebnis steigen, Fragezeichen. Und das zweite ist, ließe sich das annähern, indem man zum Beispiel sehr viele verschiedene Menschen, also sozusagen mehr in die Netze rein füttern würde, nämlich so eine Art, wie sieht ein Mensch normalerweise aus, was hat er für Details und darauf dann Fotos und darauf dann Fragen, wenn ich zum Beispiel jetzt Überwachungskameras hier, Person X hat überfallen jemanden und ließe sich daraus was generieren. Hast du damit Erfahrung oder Ideen?
Ja, also ich habe Vorbereitung auf den Talk relativ viele Papers gelesen, weil ich eben nicht der Experte bin, was neurale Netze angeht, aber ich habe mittlerweile einen ganz guten Überblick gekriegt. Vielleicht zur ersten Frage. Das neurale Netz kann auch ein plausibles Ergebnis generieren, wenn es die Person, die es betrachtet, noch nie gesehen hat. Das ist quasi das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Das waren alles Bilder, die das neurale Netz vorher nie gesehen hat. Es hat es nicht zum Lernen genutzt. Aber daraus wurden relativ plausible Ergebnisse generiert, die einen geringeren Fehler hatten zum Originalbild, als ich am Anfang vermutet habe. Ja, je mehr Daten man in das neurale Netz reinfüttert, desto genauer werden die die Ergebnisse. Das ist dann aber auch wieder ein bisschen, ja, da muss man auch viel Zeit rein investieren, um das neurale Netz quasi richtig zu parametrieren, weil es kann dann ganz schnell passieren, dass ja, quasi ein Overfit passiert, also das neurale Netz nur noch das erkennt, was man ihm zum Lernen gegeben hat und für den ganzen anderen Input ja, quasi nichts Plausibles generiert. Deine Frage bezüglich, dass man quasi den ganzen Menschen erfasst, da bin ich auch über ein sehr interessantes Projekt gestolpert, mir fällt aber der Name jetzt gerade nicht mehr ein. Da hat man im neuralen Netz, ich weiß auch nicht genau, wie es trainiert wurde, aber man hat dem neuralen Netz zum Schluss ein Bild gegeben, zum Beispiel von einer Person, die eine Gitarre spielt, und das neurale Netz hat einen Satz ausgespuckt, was auf dem Bild zu sehen ist, also a man plays a guitar. Sitting on a chair, wearing a black jacket, zum Beispiel. Das ist das Ergebnis, was das neurale Netz erkannt hat. Und es generiert daraus einen Satz, der für uns Menschen korrekt ist und verständlich ist. Also sowas ist möglich und man kann das natürlich kombinieren. Personenerkennung und Gesichtserkennung jetzt erstmal an sich, also ob da ein Gesicht, also wo das Gesicht im Bild ist und wo die Person im Bild ist, das ist, sag ich mal, jetzt so State of the Art. Also da gibt's Baukastenprinzip, kann man sich da was zusammenklicken. Das ist relativ einfach und anhand von den Informationen kann man natürlich den Bereich einschränken, den man im neuralen Netz dann als Eingabe füttert.
Ja. Ganz kurze Rückfrage nur, bevor ich das Mikro abgebe. Du sagtest, die Ergebnisse, die das bei diesem, was du gezeigt hast, dass die Fotos zurückgerechnet hat, ja, seien relativ gut gewesen. Da muss ich kurz zurückfragen. Da ging es doch um Bilder, die aus dem Datensatz kam, beziehungsweise dem ziemlich ähnlich sind, oder? Also sozusagen nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Realität. Also ich könnte jetzt, das war ja dann, glaube ich, auch das Foto mit dem Kollegen mit der Brille, ein völlig Fremder, da kommt schon ziemlicher Quatsch raus, oder?
Okay, pass auf. Da muss ich wahrscheinlich nochmal kurz zurückgehen. Nehmen wir erstmal das. Ganz rechts, das Rohbild, das hat das neurale Netz vorher nie gesehen. Aber die Eigenschaften von dem Bild, also die der Kontrast, also die Beleuchtung, die Kopfgröße, Nasengröße, die Position von Augen, Nase, Mund im Bild ist identisch oder dahin optimiert, dass sie in dem Datensatz, der zum Trainieren genutzt wurde, sehr nahe liegt. Das ist quasi ein Qualitätsmerkmal von diesem Datensatz, dass alle Bilder dort relativ ähnlich sind von den Voraussetzungen, wie sie aufgenommen wurden. Also ja. Dennoch, das Bild ist quasi bis zu dem Punkt, wo wir quasi dieses Bild generiert haben, hat das neurale Netz vorher nie gesehen. Das ist also genauso ein Testbild wie dieses hier zum Beispiel. Hier ist es allerdings so, dass das quasi ein Bild ist, was ich erzeugt habe, indem ich also dann einen Ausschnitt gemacht habe und das dann versucht habe, per Hand so gut wie möglich an die richtige Position zu bringen und auch auszurichten. Ich habe keinen Weißabgleich und keine Farbveränderung gemacht im Rohbild. Ich habe quasi nur die Position, Rotation ein bisschen geändert. Da kann man relativ viel Zeit drin versenken, weil ein Offset von ein paar Pixel, also von, sagen wir mal, 2-3 Pixel, macht ein komplett anderes Bild. Und wie gesagt, das sind auch alles Bilder, die zum Testset gehören. Die wurden also nie zum Trainieren genutzt. Und das sind die Ergebnisse, die wir da erhalten haben.
Ja. Ich hätte eine Anmerkung zu dem Thema Jungbrunnen. Da gab es schon vor längerer Zeit mal so Untersuchungen, wo man Personenbilder, Gesichter gemorpht hat und dann übereinander Mittelwerte gebildet hat. Und die wurden dann als attraktiver und schöner bewertet. Ja. Und jetzt gibt's ja auch so im Handybereich, gerade im asiatischen Bereich, ist das von Kunden auch gewünscht, dass die Bilder werden aufgehübscht, also Faltenentfernung und sowas. Kann das dazu führen, dass wir dann plötzlich auf unseren Partybildern, Urlaubsbildern plötzlich attraktivere Freunde sehen und dass das daherkommt?
Natürlich kann man ein neurales Netz dazu trainieren, um aus Bildern vermeintlich was zu machen, was in seinen eigenen Augen vielleicht attraktiver ist. Ich würde erstmal technisch nichts dagegen sprechen. Was du angesprochen hast mit dem Morphen von Gesichtern zueinander. Ich guck mal, ob ich das Beispiel gerade schnell nebenbei finde. Es gibt ein Projekt, da wurde genau so was versucht. Moment. Und zwar, das ist das Falsche. Auch das Falsche. Nee. Das ist das Originalrepository. Das machen wir auch nicht. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Okay, ich erzähle es einfach. Dort wurden auch Gesichter trainiert. Und zum Schluss konnte man, das wieder der Begriff Generatornetze, konnte man aus den trainierten Bildern, also mit den trainierten Bildern, quasi Arithmetik durchführen. Also man hat zum Beispiel als Eingabe Bilder, also es waren mehrere Eingaben, drei Personen mit Brille, also drei Männer mit Brille, sagen wir mal, und drei Frauen ohne Brille. Und die hat man addiert. Und zum Schluss kam zum Beispiel eine Frau mit Brille raus. Und diese Bilder, die da draus kamen, sahen auch relativ plausibel, relativ echt aus. Man hat nicht auf den ersten Blick erkannt, dass es sich um ein künstliches generiertes Bild hat. Hat dann natürlich nichts mehr mit der Realität zu tun. Also die Person, keine Ahnung, vielleicht gibt es sie ja irgendwo, aber man hat nicht darauf abgezielt, jetzt reale Personen nachzubilden. Aber man kann eben auch, indem man das Netz trainiert hat, dann die Informationen wieder nutzen, um neue Informationen zu generieren. Es gibt dort, das war das gleiche Projekt, man hat keine Personen genommen, sondern Schlafzimmer. Einfach Bilder von Schlafzimmer aufgenommen und zum Schluss hat man gesagt, hier generieren wir mal ein Schlafzimmer mit keine Ahnung, mit einem Tisch drin oder mit einem Fenster. Und man konnte sogar so weit gehen, dass man durch dieses Schlafzimmer durchgelaufen ist. Alles relativ niedrige Auflösung, also auch so 64x64 Pixel, glaube ich. Aber es sah für uns Menschen plausibel aus, wie ein klein skaliertes Video einfach. Ich suche den, ich suche das Projekt nochmal aus und schreibe das dann irgendwie mit auf die, in das GitHub-Repository, in die README-Datei. Da könnt ihr euch das nochmal mit angucken.
Ich hatte noch eine Frage, und zwar gegebenenfalls, man hätte einen Datensatz, wo man ein Bild abgleichen möchte, was in einem Datensatz ist, was ein bisschen darauf abzielt, wenn jetzt das System alle Daten hätte, die es haben kann. Ist ja der Umstand so, dass es Ähnlichkeit zwischen Menschen gibt. Also es gibt halt Leute, die anderen ähnlich sehen, und dann gibt es halt eher den unwahrscheinlicheren Fall, dass es jemand anderes ist, der den nicht ähnlich sieht. Also meine Frage zieht darauf ab, oder ich will fragen, wie sehr kann so ein neurales Netz die Wahrscheinlichkeit von einem seltenen Fall berücksichtigen und den von einem häufigeren Fall isolieren?
Das ist eine gute Frage. Das zielt eben auch genau darauf hinab, dass man gar nicht so einfach sagen kann, wie das neurale Netz intern das Problem löst und wie es funktioniert. Also gut, die Architektur, welche Layer, wie viele Layer, und man kann das ja auch raussuchen, welche Features jetzt zum Beispiel in einzelnen Layer gelernt werden. Aber dann quasi so eine Wahrscheinlichkeit dort abzuleiten, halte ich für sehr schwierig. Weil es kann immer irgendeinen Extremfall geben, an den man gar nicht denkt, wo eben genau dieser seltene Fall eintritt. Es kann natürlich auch umgedreht sein, dass es False Positives gibt, dass man die Person, die eigentlich erkannt werden soll, die es auch ist, dann nicht erkennt, weil das Bild ein komplett anderes ist, was zum Schluss generiert wird. Jetzt an dem Beispiel zum Beispiel. Ja.
Hi. Diese Netze werden mit einem Training-Set trainiert. Ist das deterministisch? Wenn ich zweimal den gleichen Trainingset nehme, habe ich den gleichen Ergebnis danach? Die Nachfolgefrage ist, kann ich eigentlich die Ergebnisse ändern, indem ich nicht nur den Trainingset an sich ändere, sondern die Reihenfolge, in dem es gefuttert wird?
Also zur ersten Frage, das kommt drauf an. Ja, warten, lass mir kurz. Bei dem Netz, was ich trainiert habe, ist es, also das Programm, was dahinter steckt, hat einen Parameter, in dem man einem Random Seed übergeben kann. Wenn man das Programm so wie es ist, auf dem gleichen Rechner, mit der gleichen Hardware und mit dem gleichen Random Seed übergibt und den gleichen Datensatz reinfüttert, sollte zum Schluss genau das gleiche rauskommen. Der Zufall, also der mit diesem Random Seed quasi initialisiert wird, wird hier zum Beispiel genutzt, um beim Trainieren des Datensatzes zum Beispiel noch ein Rauschen hinzuzufügen. Das erscheint jetzt erstmal skurril, weil wir wollen ja eigentlich das Bild nutzen, um möglichst viele Informationen daraus an dem neuralen Netz zu übermitteln, aber das Rauschen sorgt dafür, dass man eben diesen Overfit, dass es quasi nur noch das lernen kann, nur noch das generieren kann, was es schon mal gesehen hat, was es schon mal gelernt hat, zu minimieren. Es sind noch ein paar andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch zufällig um einen Pixel einfach noch nach links, rechts, oben oder unten shiften. Man kann das Bild leicht drehen. Das sind alles so Operationen, die durchgeführt werden, um zu verhindern, dass dort ein Overfit stattfindet. Was war die zweite Frage? ging so in die ähnliche Richtung, ne?
Ob die Reihenfolge, ach so, die Reihenfolge der, ja.
Die Reihenfolge sollte eine Rolle spielen, genau aus dem Grund, was ich gerade schon erwähnt habe, weil selbst wenn man den Zufallsgenerator immer die gleichen Zufälle generieren lässt, passieren die ja in der Reihenfolge. Und wenn man dann die Bilder aber ändert, die dahinter stehen, hat man ein anderes Ergebnis. Aber man kann das natürlich auch einfach weglassen. Dann hat man wieder, dann spielt die Reihenfolge, sollte die Reihenfolge keine Rolle spielen, bin ich mal jetzt ehrlich gesagt. Es kommt aufs neurale Netz an, also wie das intern aufgebaut ist.
Wir sind schon sehr weit in der Zeit und ich würde jetzt noch eine Wortmeldung dran nehmen. Der nächste Vortrag oder Präsentation ist hier 14 Uhr, deswegen würde ich jetzt noch eine Person dran nehmen und dann auch so langsam das umgebaut werden kann.
Ja, ich bin heute noch einen ganzen Tag da, also könnt ihr euch auf mich zukommen, wenn da noch Interesse besteht.
Ja, du hattest ziemlich am Anfang so ein Bild mit so einem Zebra da und ja. Da hattest, also das war so als Beispiel für diese Super Resolution und da hattest du von einem Algorithmus geredet. Was wurde da genau gemacht? War das auch schon KNN oder nee. War das irgendwas anderes? Also ich kann mich erinnern, früher mal so Paper gelesen haben, da ging es um auch so Bildverbesserung, aber auch Bildkompression, zum Beispiel so mit Fraktalen. Ist das sowas in die Richtung?
Das geht in die Richtung, ja. Also es steht kein neurales Netz dahinter. Was bei dem Algorithmus, der angewendet wurde, das habe ich vorhin versucht zu erklären, mit diesem Dreieck, was er quasi zerschneiden könnte und nutzt, indem er das vorher sehr oft kopiert, nutzt Teile von dem Dreieck, um dann wieder das in größeres Dreieck zum Beispiel zu legen. Es werden also hier Bildelemente aus dem Originalbild in der Originalauflösung genutzt und dann aber in dem hochskalierten Bild an die richtige Position geschoben, um dann dort quasi zum Beispiel eine harte Kante zu definieren. Ganz vereinfacht.
Ja, noch ein kleiner Hinweis für die Leute, die es vielleicht nachgucken wollen oder für die Leute im Stream, werden es schon bemerkt haben. Im Stream, also in der Aufzeichnung, dann ist es alles ein bisschen heller, das Bild, weil es direkt abgefilmt wird und nicht jetzt durch Lichteinfall oder so beeinträchtigt wird. Also da ist es dann auch nochmal manche Sachen besser zu erkennen. Aber danke an... Oh, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Da, wo wir so raus.
Genau. Danke und...